Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken. Vier Studierende sitzen in der Bibliothek und sind an ihren letzten Ausarbeitungen dran. Alle vier sind zur gleichen Zeit fertig und treffen sich im Eingangsbereich von der Bibliothek und stoßen erstmal mit einem kühlen Getränk an. Zur Feier des Tages in wenigen Wochen wird das fünfjährige Studium endlich zu Ende sein. Und sie reden miteinander und Student 1 hat eine kreative Idee. Hey, wir wissen doch alle, dass die Bibliothek bald abgerissen wird, weil der Neubau ja jetzt fertig ist. Da müssen wir doch irgendwas machen. Und Student 1 ist ein kreativer Typ und sagt, hey, wir müssen uns irgendwie in den Räumen verewigen. Und dann entwickelt sich so eine Idee und die Runde wird immer lustiger. Hey, lass uns doch die Bibliothek in einer anderen Farbe anstreichen. Aber nicht professionell, sondern ein bisschen schäbig. Und dann schreiben wir noch groß an die Wand Folgendes. Die Bibliothek ist über die Jahre wie eine Freundin geworden und war unter den Studierenden bekannt als Bibi. Und wie cool wäre es, wenn wir auf die Wand Ciao Bibi malen würden. Die Idee war geboren, es kam zu einer Nacht- und Nebelaktion. Die vier Studierenden haben die Bibliothek bemalt, an die Wand groß Ciao Bibi geschrieben. Und die vier jungen Männer waren es, die haben sich so richtig kräftig gefühlt. Aber jetzt haben wir mal noch so eine Aktion gemacht. So uns noch verewigt in diesen Räumen, wo wir Stunde um Stunde um Stunde im Studium verbracht haben. Am nächsten Tag kam folgende E-Mail vom Direktor der Hochschule in meinem Posteingang. Liebe Studierende, gestern Nacht haben sich einige von euch um eine Verschönerung der Bibliothek bemüht. Ich kann das ehrenwerte Anliegen natürlich erkennen, aber die Geschmäcker gehen bei ästhetischen Fragen nun doch auseinander. Nicht alle halten diese Malaktion für restlos gelungen. Natürlich weiß ich auch, dass das Ganze im Horizont des kommenden Bibliotheksumzugs geschehen ist. Das Problem ist aber, dass noch eine Begehung all unserer Gebäude durch eine Gutachtergruppe im Rahmen unserer Programmakkreditierung passiert. Da kommen Professoren aus ganz Deutschland, um unsere Programme und die Studienvoraussetzungen zu überprüfen. Ich möchte die Malerinnen und Maler deshalb sehr herzlich und eindringlich darum bitten, die bemalten Räume in einen akzeptablen Gesamtzustand zu bringen, sodass es irgendwie ordentlich aussieht und vorzeigbar ist. Mit herzlichem Gruß, euer Volker. Unser Thema heute: Ermächtigung versus Unterordnung. Da wir alle vier angehende Pastoren waren, haben wir uns unter die Leiterschaft untergeordnet. Wir sind beichten gegangen beim Volker. Wir durften unsere Bibi wieder streichen, dass es passabel aussah. Und obendrauf gab es noch ein paar extra Arbeitsstunden, die wir in unseren letzten Semesterferien absolvieren durften. Was ist jetzt die Moral dieser Geschichte? Tja, das ist jetzt schwer zu sagen. Sehr oft befinden wir uns in einem großen Organismus. Du und ich, wir sind Teil von einer Organisation. Zum Beispiel wir als Studenten waren Teil von einer Hochschule. Und wir können doch nicht einfach nur unser Ding machen, weil wir uns gerade danach fühlen und weil es eine super kreative Idee war und weil das Gebäude ja eh abgerissen wird. Nein, wir können uns nicht einfach selbst ermächtigen. Es kann nämlich oftmals andere Menschen oder das Kollektiv, die Organisation oder was es auch immer ist, beeinflussen, beeinträchtigen und es kann irgendwo auch ein Schaden entstehen. Und manchmal im Leben kann es sein, das ist vielleicht die große Moral der Geschichte, dass man als Individuum nicht alles weiß. Und dass irgendwo noch was besprochen wurde und dass man deshalb nicht jede kreative Idee umsetzen sollte. Wir haben hier seit ein paar Wochen den Gymnastikball und ich habe gedacht, heute nehmen wir den doch mal als Beispiel. Der Gymnastikball, damit kann man super Übungen machen und die meisten von uns, wir hoppen ja so durchs Leben durch. Ist meistens gut. Wenn man Knieprobleme hat, da erinnere ich mich an meine Physio nach meiner Kreuzband-OP, war der Ball mein bester Freund. Die Kick lacht, weil das gerade auch machen muss. Und dann gibt es so Übungen, dass man halt wieder auf das eine Knie und dann hoppt man wieder so ein bisschen in der Mitte und dann hoppen wir zum anderen Knie. Und heute bei diesem Thema Ermächtigung und Unterordnung, da hoppen wir mal ein bisschen hier. Und wir hoppen auch mal ein bisschen da. Aber es geht immer darum, wie können wir die Balance von diesen beiden großen Begriffen irgendwie halten. Und wir sitzen ja immer noch auf dem großen Ganzen drauf. Also wir sind immer noch Teil von etwas Größerem. Und ich persönlich bin sehr dafür, ja, lasst uns kreative Ideen umsetzen. Können wir Gaben einbringen, wo können Menschen sich ausprobieren? Wo kann Selbstbewusstsein gestärkt werden? Und auf der anderen Seite, wenn wir zum Thema Unterordnung hüpfen, ja, es gibt Grenzen im Leben. Es gibt einfach Regeln für Zusammenkünfte, für das, für jenes. Und wie oft im Leben haben wir Vorgesetzte, da gibt es Leiter, Eltern, haben wir schon gehört heute Morgen. Und ich möchte anfangen, uns diesen Begriff unterordnen ein bisschen näher zu bringen. Aber ich weiß nicht, was unterordnen bei euch auslöst. Ich habe so, für mich ist das irgendwie kein zeitgemäßer Begriff mehr. Und in meinen Ohren hört sich das auch so ein bisschen anstößig an. Du musst dich unterordnen. Ich habe einfach mal zwei Bibelverse mitgebracht, total aus dem Kontext, einfach mal zum Thema Unterordnen. Erinnere die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen, ihren Befehlen zu folgen zu leisten und jederzeit bereit zu sein, Gutes zu tun. Titus 3, Vers 1 oder Kolosser 3, 18, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so erwartet es Christus, der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Kolosser 3, 18. Ich nehme jetzt mal an, dass die wenigsten von uns diese Bibelverse als Bibelverskarten an ihrem Kühlschrank angepinnt haben. Und ich gehe auch davon aus und hoffe schwer, dass die wenigsten von euch diese Bilder in ihrem WhatsApp-Status teilen mit all ihren Kontakten. Der biblische Kontext ist so wichtig und vor allem, wenn Begrifflichkeiten dabei sind, die anstößig sind. Aber lass uns doch mal diesen Begriff unterordnen ein bisschen nähern. Ich habe das griechische Wort Hypotasso mitgebracht. Und Hypotasso gibt den deutschen Begriff unterordnen wieder. Also wir haben unter, aber wir haben auch ordnen. Und hier hat es für mich so eine schöne Richtungsangabe gegeben, und zwar Richtung ordnen. Unterordnen gibt uns eine Richtung vor, und zwar Ordnung. Und jetzt die Frage, ist Ordnung ein gutes Prinzip? Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir Gott als einen ordnenden Gott. Und das beginnt schon im Genesis 1, im ersten Buch der Bibel, wo Gott aus dem Tohu Wabuhu, diesem Wüst und Leer, wo es im Hebräischen steht, eine total kreative und vielfältige Erde schafft. Aber es wird nicht chaotisch, sondern irgendwie genial wird das von Gott geordnet. Es gibt Licht und wir haben Finsternis. Wir haben das Land, aber wir haben auch die Wellen im Meer. Wir haben die kleinen Gänseblümchen und dann haben wir die großen, schönen Palmen. Wir haben die Mücken, auch wenn wir nicht wissen, was Gott sich dabei gedacht hat. Und dann haben wir diese stolzen Giraffen, die von oben das Beste vom Baum essen können. Und dann der Höhepunkt, wo Gott ordnet, wir haben Mann und wir haben Frau. Aber schon ein wenig später, wenn wir die Geschichte anschauen, wenn wir da nachlesen, da gibt es Streitigkeiten unter den Menschen. Und es müssen Personen eingesetzt werden, damit Ordnung bewahrt werden kann. Gott setzt Menschen ein für Ordnung. Und dann gibt es immer mal wieder im Alten Testament eine Zwischenbilanz. Und eine Zwischenbilanz steht im Richter 17, Vers 6. Und da heißt es, und jeder tat, was er für richtig hielt. Jeder hat sein Ding gemacht. Und vorher lesen wir noch, damals gab es keinen König in Israel. Also es war keine Ordnung da, waren keine Leiter da und die Menschen haben gemacht, was sie für richtig hielten. Resultat, Chaos. Und auch Jahrhunderte später kritisieren die Propheten auch so ein Organ, wo Gott eingesetzt hat, das Volk Israel. Wir lesen in Jeremia 44,10, sie haben sich bis auf diesen Tag nicht gedemütigt, fürchten sich auch nicht und wandeln nicht in meinem Gesetz und haben den Ordnungen, die ich euch und euren Vätern gegeben habe, nicht befolgt. Also die Israeliten schon damals, die Menschen, die haben die Autorität Gottes da nicht anerkannt und es gab Ordnungen, aber sie haben sich nicht an diesen Ordnungen, an diesen Lebensregeln, haben sie nicht festgehalten. Und schon damals merken wir was, okay, darf Gott eigentlich in Leben ganz praktisch reinreden? Aber wenn wir es so schauen, im Alten Testament besonders, dann denke ich, wäre es richtig zu sagen, Gott mag Ordnung. Und ich behaupte auch, dass der Mensch Ordnung mag. Ich würde behaupten, der Mensch bevorzugt Ordnung gegenüber Chaos und Unsicherheit. Jetzt gehen wir noch einen Gedanken weiter. Bei Unterordnen, da tönt sofort Autorität irgendwie da rein. Wenn man sich unterordnen muss, dann gibt es eine Autorität und so weiter. Und jetzt die Frage, ist Autorität eigentlich eine gute Sache? Es ist interessant, dass im Neuen Testament speziell Jesus mit diesem Hypotasso in Verbindung gebracht wird. Im Deutschen haben wir weniger die Übersetzung unterordnen, aber eher unterwerfen und untertan machen. Und Jesus wurde mit Autorität auf diese Welt gestellt. Wir haben das an drei Stellen, wo dieser Psalm 8, Vers 7 im Kontext von Jesu Stellung und seinem Handeln zitiert wird. Im Psalm 8, 7, das heißt, du hast ihm den Auftrag gegeben, also Gott hat Jesus den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Dass dieses Wort zu Füßen gelegt, untertan machen. Und der Autor des Hebräerbriefs unterstreicht das nochmal, zitiert auch wieder, alles hast du unter seine Füße gelegt. Wenn es darum geht, dass ihm alles untergeordnet wird, dann ist nichts ausgenommen, was ihm nicht untergeordnet wäre. Das Neue Testament ist klar, Jesus ist die höchste Autorität und Jesus hat die höchste Autorität. Und alles liegt zu seinen Füßen. Was ist das für ein schönes Bild? Also alles liegt zu den Füßen von Jesus. Aber der Schreiber vom Hebräerbrief, der sieht noch ein Problem und er schreibt weiter, doch jetzt sehen wir es noch nicht, dass ihm, also Jesus, alles untertan geworden ist. Hier wird zum einen was Gegenwärtiges versucht zu beschreiben, aber auch schon mit Blick auf die Zukunft, auf die Ewigkeit. Und wie bringen wir das jetzt zusammen? Und da hilft uns Paulus dann im Epheserbrief, weil es gibt nämlich einen Ort, wo wir diese Autorität Jesu heute schon sichtbar wird. Dieses zu Füßen liegen, was lässt sich heute schon unter Jesus unterordnen? Und das ist die Kirche, das ist die Gemeinde. Epheser 1, 22, da schreibt Paulus der Gemeinde, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Einfach eine Randbemerkung hier, wir sehen hier keinen Machtkampf in der Trinität, sondern wie Jesus im irdischen Leben gehorsam gegenüber Gott, dem Vater, war, so wird er auch am Ende Gott die Ehre geben. Einfach nur als eine Randbemerkung. Jetzt würden wir imaginär wieder den Ball nehmen und jetzt hoppen wir mal rüber auf das andere Knie zum Thema Ermächtigung. Ich bin über das Wort gestolpert, Ermächtigung. Weiß nicht, überleg doch mal, wann habt ihr zuletzt das Wort gebraucht? Dafür gibt es ein anderes Wort, wo ich das Gefühl habe, das wird heute viel mehr gebraucht, und zwar das Wort Empowerment. Ist wieder Neudeutsch. Empowerment heißt Ermächtigung und ist vor allem im Kontext der Arbeitswelt, wenn man von Leiterschaft redet oder Unternehmenskultur, kommt dieses Wort Empowerment oft zum Ausdruck. Ich habe eine Definition mitgebracht, dass mir versuchen, vom Gleichen zu reden. Die Definition ist von Teamazing, das ist eine große Teambuilding-Agentur im deutschsprachigen Raum. Zusammenfassend kann man sagen, dass Empowerment ein ganzheitlicher Ansatz ist, der darauf abzielt, Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Fähigkeiten und Stärken zu nutzen, um ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Also es geht um eine Veränderung, aber es geht auch um ein Stück weit eine Befreiung. Es geht darum, das Maß an Autonomie des Einzelnen zu erhöhen. Und hier auch die Frage, ist Empowerment, ist Ermächtigung ein gutes Prinzip? Vielleicht an der Stelle eine persönliche Reaktion. Mir gefällt eigentlich der Ansatz von Empowerment. Es ist ein proaktiver Ansatz, speziell wenn es darum geht, Selbstvertrauen und die Fähigkeit zu entwickeln, die da mitkommt, oder auch eine Fähigkeit zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen und auch Verantwortung für die Konsequenzen dieser Entscheidungen zu übernehmen. Also ich glaube, der Ansatz an sich sehe ich persönlich sehr viele positive Impulse. Kritischer bin ich, wenn dieses Empowerment zu einem totalen Selbstempowerment wird. Also wenn es darum geht, dass ich nur noch mich selbst optimiere, dass ich jede Kraft nutze und immer härter an mir arbeite und dass ich immer mehr Karrieresprünge machen kann, dass ich die Personen, die links und rechts von mir sind, immer wieder überholen kann. Da wird es für mich ein bisschen kritischer. Ich habe mich gefragt, kennt die Bibel eigentlich Empowerment? Gibt es irgendein cooles griechisches Wort, wo schon in der Bibel für Empowerment genutzt wird? Ich habe keins gefunden. Ich hoffe, der Lukas kommt nicht später und gibt mir noch eins. Aber auch wenn wir das Wort Empowerment in der Bibel nicht so finden, gibt es doch Ideen und Konzepte, die dem Empowerment sehr nahe liegen, auch in der Bibel. Einfach mal zwei, drei Beispiele. Zum Beispiel das Thema Gleichheit und Würde für alle. Alle haben die gleichen Chancen. Wir lesen in Galater 3, 28, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Also wir sehen hier eine Gleichheit unter den Gläubigen. Und dieser Vers ermutigt auch sich gegenseitig zu stärken, zu unterstützen, egal welcher soziale Status, in dem du drin bist oder in dem du reingeboren wurdest. Jeder hat hier die gleichen Voraussetzungen, wenn wir uns mit Christus verbinden. Und das ganze Thema, das eigene Potenzial ausschöpfen. Die Bibel spricht davon, dass den Christen der Heilige Geist zugesprochen wird, dass die Christen den Heiligen Geist empfangen und der Heilige Geist sie dann ermächtigt und befähigt, ihr Leben nach Gottes Willen zu führen. Das ist Pfingsten, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Der Heilige Geist gibt Kraft, Potenzial auszuschöpfen und einen Einfluss auf die Umgebung auszuüben, einen positiven Einfluss. Oder das ganze Thema Gaben und Talente fördern, das finden wir auch in der Bibel. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Ein Christ wird befähigt, in seinen Gaben unterwegs zu sein, die auch auszuüben, weiterzuentwickeln und dann aber auch mit diesen Gaben der Gemeinde den anderen links und rechts zu dienen, also dem großen Organismus zu dienen. Wenn ich ein Fazit ziehen müsste zum Thema Empowerment und Bibel, dann sehe ich das, dass Christen ermutigt werden, Gaben und Talente zu erkennen, zu entwickeln und halt eben links und rechts den Leuten zu dienen und nicht sie einfach zu überholen und dann auch mit der großen Perspektive das, was Gott in mir reingelegt hat, für positive Veränderungen zu nutzen. Jetzt meine Frage, in Empowerment steckt Power. Power, Deutsch, Macht und Kraft. Ich glaube, Power, das haben wir auch gerade gelesen, das ist eine wichtige Ressource, aber in Power und Macht liegt eben auch eine Gefahr. Und mir sind ein paar Buchzeilen nachgegangen, die ich euch vorlesen möchte. Ich lese gerade ein Buch von einem Pastor in New York City, in vielleicht der lautesten und Stadt, die am busy ist und die nie schläft. Und dieser Pastor schreibt ein Buch über Werte, wie wir das Königreich Gottes heute auf diese Erde bringen können. Und er schreibt Folgendes. Ein Großteil unserer heutigen Kultur und Wirtschaft basiert auf der Vorstellung, dass man hart arbeiten und etwas aus sich machen sollte. Dass jeder von uns versuchen sollte, durch persönliche Leistung ein Leben mit Bedeutung zu führen. Wir werden ermutigt, einen persönlichen Antrieb zu entwickeln, damit wir mehr erreichen, mehr Geld verdienen und härter arbeiten können, härter als gestern und härter als die Menschen um uns herum. Harte Arbeit kann eine ehrenhafte Handlung sein, wenn sie in die richtige Richtung und aus der richtigen Motivation erfolgt. Leider ermutigt uns unsere Kultur oft, uns von Stolz, Gier und Völlerei motivieren zu lassen und unseren persönlichen Antrieb und unsere Kraft in uns selbst zu finden, in dem Glauben, dass persönlicher Antrieb und persönliche Kraft von uns, für uns und von uns kultiviert werden können. Leider führt der Drang, immer erfolgreich zu sein und das gute Leben zu leben, indem wir härter arbeiten als gestern, oft zu Müdigkeit, Erschöpfung und Schuldgefühlen. Indem wir immer härter arbeiten und uns immer mehr anstrengen, stoßen wir schließlich an unsere persönlichen Grenzen. Die Grenzen unseres Körpers, unseres Geistes und unserer Gefühle. Wenn wir an unsere Grenzen stoßen oder zusammenbrechen und ausbrennen, fühlen wir Frustration, Erschöpfung und Scham. Dieses Gefühl des Scheiterns führt dazu, dass wir aufgeben, was unser Gefühl des Scheiterns noch verstärkt und zu Schuldgefühlen führt, die uns dazu dann veranlassen, es noch einmal versuchen und noch härter zu arbeiten. Am Ende des Tages vertrauen wir auf unsere eigenen Anstrengungen und bald beginnen unsere Seelen zu verkümmern. Und dann schreibt er etwas weiter, wir können es auch noch fromm ausdrücken. Gott helfe denen, die sich selbst helfen. Für mich waren viele Gedankenanstöße in diesem Text. Wow, schon krass, was ich mit meiner Kraft alles erreichen kann. Was passiert, wenn meine Kraft schwindet? Wie gehe ich damit um, wenn ich an meine Grenzen komme? Wie gehe ich mit Kraft um, die mir zum Beispiel in der Arbeitswelt zugesprochen wird? Neuabteilungsleiter. Was ist, wenn wir über uns selber enttäuscht sind, wenn wir aus eigener Kraft irgendwie doch den Karriereschritt nicht machen können oder diese Position oder jenes? Wir merken, diese beiden Pole, Empowerment, Ermächtigung und Unterordnen, die sind ganz schön schwer zusammenzubringen. Ich möchte es aber versuchen, es noch so ein bisschen näher in unsere Lebenswelt zu bringen. Ich möchte dazu ein Framework, ein Gerüst vom deutschen Theologen Dietrich Bonhoeffer nutzen. Dietrich Bonhoeffer, er schreibt in seiner Ethik von sogenannten vier Mandaten, die ein Christ hat. Bonhoeffer sagt, der Christ, man kann es auch fast allgemein sagen, ein Mensch hat vier Bereiche, in denen er tätig ist. Und zwar, ein Bereich ist Arbeit, ein anderer das ganze Thema Familie, Ehe, soziale Beziehungen. Dann haben wir das Thema Staat. Wir leben alle in einem Staat. Und dann noch ein letztes, speziell für Christen, die Kirche. Bonhoeffer schreibt in seiner Ethik, dass für diese vier Bereiche der Christ einen Auftrag hat. Ich spiele das mal gerade durch. Arbeit, ich arbeite als Pastor hier in der Stammi. Familie, ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder, ich habe aber auch eine Mutter und ich habe einen Vater, also es gibt Familie. Dann das Thema Staat, ich bin deutscher Staatsbürger, darf aber die Schweiz Heimat nennen und habe hier den Status Ausländer. Und Kirche, ich bin Mitglied in einer Kirche, die Stammi, Kirche, die bewegt heißt. Und so könnte jeder von uns das mal für sich ausfüllen, diese vier Bereiche, die womöglich die größte Zeit unseres Lebens auch füllen. Und Bonhoeffer sagt jetzt, dass der Christ richtig ethisch handelt, muss er ein Verständnis entwickeln, dass für all diese Bereiche Gott einen Auftrag für dich hat, in diesen Bereichen. Und der größte Auftrag in dem ist, dass all diese Aufgaben, die Rollen, die du dort füllst, dass sie auf Jesus Christus hinweisen. Also Jesus, der als Haupt, zu dem alles zu Füßen liegt, all diese Bereiche sollten hin zu Jesus. Weil wir ja in dieser Serie sind, bewegt sein, Kirche als Bewegung oder Bewegung bleiben, möchte ich es mal buchstabieren für den Bereich Kirche. Und dort hilft uns Epheser 4, 15 und 16. Da steht, wir wollen die Wahrheit in Liebe leben und im Allen, und jetzt interessant, zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch Liebe. Also was sagt Paulus hier? Also dieser Bereich hier, der muss hinwachsen zu Christus. Aber auch der Bereich Familie, der sollte hinwachsen zu Christus. Und auch ich als Bürger, Bürgerin in einem Staat, der sollte zu Jesus hinwachsen. Und auch wenn ich auf Arbeit gehe, dann sollte das irgendwie zu Jesus hinwachsen, weil Jesus das Haupt ist. Und Paulus nimmt ja dieses Bild von Kirche mit einem menschlichen Körper. Für die, die schon länger in der Kirche sind, die haben das schon tausendmal gehört und es ist vielleicht auch ausgelutscht, aber es ist immer noch gut, dieses Bild. Also Jesus als Haupt, als Kopf und alles, was da drunter ist, funktioniert nur, weil vom Haupt das Gehirn gute Impulse kommen, dass das richtige Koordination und so weiter. Und jetzt versuchen wir mal, das Thema Kirche mit Empowerment und Unterordnung noch ein bisschen zusammenzubringen. Im 1. Petrus, Kapitel 5, da steht, den jungen Leuten unter euch sage ich, ordnet euch den Leitern eurer Gemeinde unter und für euch alle gilt, euer Umgang miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Dazu noch 1. Thessalonicher 5, 12 und 13, liebe Brüder und Schwestern, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Also ja, in der Kirche sollten wir uns Jesus unterordnen, aber in der Kirche, in diesem Bereich selber, gibt es auch nochmal Ordnungen. Genauso wie es in der Familie Ordnung gibt, auf Arbeit und im Staat auch. Aber hier in der Kirche gibt es einige gute Anweisungen. Und zwar dieses Ja unterordnen. Aber zum Ordnung halten. Immer das demokratische Miteinander im Sinn zu haben. Und es geht da nicht, wenn wir jetzt zum Empowerment, zur Power rüber hoppeln, es geht da nicht nur um das wenige Macht haben oder Power ausüben, sondern vielmehr, dass in diesem Bereich eine Kultur etabliert wird, wo der Heilige Geist Raum hat, wo Menschen befähigt werden, wo Begabungen gefunden werden und auch entfaltet werden können. Und es soll nichts Chaotisches sein, sondern mit guten Regeln, in guten Ordnungen. Und dann ein Wort für die Leitenden, wo Leitenden mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen, Menschen in ihrem Glauben und Leben zu beraten. Und wenn wir da von dieser geistlichen Leitung reden, dann reden wir davon, dass da niemand in der Kirche Leitung eigennützig nutzt zum Self-Empowerment. Oh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich in der Gemeindeleitung der Stammi. Ja, super, ich habe links den Hans und rechts die Susi hinter mir gelassen. Ich bin jetzt in der Gemeindeleitung. Nein, so geht es nicht. Sondern es geht immer darum, in einer demütigen Hingabe und auch immer in einer Hingabe zu Jesus als Haupt in Leitungsfunktionen reinzugehen. Sicherlich gäbe es noch viel zu sagen und vor allem auch, wenn wir die anderen Bereiche mal durchbuchstabieren müssen. Ja, wie sieht denn meine Aufgabe oder das Wort von Bonhoeffer genommen, wie ist denn mein Mandat auf Arbeit? Wie kann ich mich gut einem Chef unterordnen, der gefühlt gar nichts Christliches in sich hat, sondern nur um Optimierung? Wie kann ich mich da gut unterordnen? Oder wie kann ich als Vater meine Familie gut leiten? Wie sieht das aus heute? Und so weiter. Ich habe mal versucht, die Predigt in einem Kernsatz irgendwie zusammenzufassen und ich bin auf Folgendes gekommen. Die Kirche als Bewegung ist ein Ort von guten Ordnungen und von nachhaltigem Empowerment, wenn sie sich unter Jesus als Haupt der Gemeinde unterordnet. Aber die springende Frage, und da sind wir sehr bei uns, bin ich bereit, mich Jesus unterzuordnen? Bin ich bereit, mich unter Leiterinnen und Leiter, die sich selber unter Jesus unterordnen, unterzuordnen? Wir haben das letzte Woche so gut vom Daniel Rath gehört. Wir wollen heute autonom sein. Wir sind in einer westlichen, individualistischen Kultur. Und diese Kultur, es ist, glaube ich, sehr eine Kultur immer mehr, Empowerment, mach dein Ding, du kannst es machen, du kannst dich selbst verwirklichen und so weiter. Wir gehen ein bisschen weg von dem, wir sind in einem Kollektiv, wir sind ein Organismus, und so weiter. Werbung für die Predigt von der letzten Woche. Und vielleicht würde ich als Christ sogar sagen, ja natürlich, Toffi, ich ordne mich Gott unter. Aber nur bei dieser Regierung, und heute dürfen die, die nicht Ausländer sind, ja zur Urne gehen, diese widerspenstigen Gesetze, nein, die unterstütze ich nicht. Oder Jesus, Dem kann ich mich unterordnen, aber der Gemeindeleitung und dann wieder so unkluge Entscheidungen, wo die Gemeindeleitung trifft, ne, da ordne ich mich nicht unter. Oder wenn ich Kind bin und sage, hey, Jesus, den finde ich cool und Gott ist auch cool, aber mein Vater, der lässt immer so Sachen am Tisch, ne, auf den höre ich nicht, ich mache mein Ding. Meine Kollegen in der Schule machen auch immer ihr Ding. Die Frage ist, kommt Unterordnung für uns erst, wenn es uns einleuchtet? Wenn wir vielleicht an unsere Grenzen stoßen oder wenn wir merken, hey, da sind auf einmal Steine in meinem Leben und ich komme nicht mehr über diese Steine. Also dieses Empowerment, diese Selbstermächtigung, die hat mich so richtig in den Dreck gerissen. Ich komme nochmal da zum Anfang, unsere Geschichte, coole Idee und so. Und dann kam die E-Mail und dann hat es auf einmal Konsequenzen. Aber hätten wir uns vielleicht vorher unterordnen sollen, im Sinne von, hätten wir genau nochmal nachfragen müssen, können wir eine coole Aktion machen in der Bibliothek, wir wollen uns da verabschieden, aber haben wir nicht gemacht. Aber dann, als es schon geschehen war, dann haben wir uns auch wieder untergeordnet. Und vielleicht handeln wir so lange nach unseren Überzeugungen, nach unserer Kraft, solange es einfach gut geht. Aber ich glaube, das wissen die meisten von uns, irgendwann sind wir vor der Wand und fahren den Karren dagegen. Ich möchte uns herausfordern mit noch zwei, drei weiteren Fragen. Darf Gott mir reinreden? Darf er mir wirklich ins Leben reinreden? Dürfen Menschen in mein Leben reinreden, die als Leiter eingesetzt sind, zum Beispiel in der Kirche? Wo fällt es mir schwer, Gott unterzuordnen? Welche Lebensbereiche? Vielleicht gibt es da auch noch weitere Sachen. Wo fällt es mir schwer, Gott reinzulassen? Wann bist du zum letzten Mal diesen Weg gegangen und bist dann vor der Sackgasse gestanden? Oder vielleicht sehnst du dich auch nach diesem Empowerment, nach diesem guten Empowerment. Vielleicht willst du erkennen, hey Gott, was hast du eigentlich für mich vor? Hast du irgendwelche Gaben in mich reingelegt? Oder vielleicht hast du dich auch Menschen untergeordnet? Vielleicht hat für dich dieses Prinzip mal total Sinn gemacht. Und dann hast du leider Machtmissbrauch erlebt. Und tut mir das besonders leid, wenn es im Kontext von Kirche und Familie passiert ist. Ich weiß nicht, was die Predigt jetzt bei euch ausgelöst hat. Ich habe gemerkt, bei mir löst es einiges aus, weil Unterordnung einfach schon anstößig ist und Empowerment ist was Gutes, aber irgendwie liegt da auch eine Gefahr drin und dann dieses Spannungsfeld zusammenzubringen, weil wir, glaube ich, ganz unterschiedliche Erfahrungen mit diesen beiden und in diesen beiden Polen gemacht haben. Aber wir haben jetzt eine Zeit, wo wir zwei Lieder miteinander singen wollen. Und ich lade uns ein, einfach mal zu reflektieren. Hey, wie geht es gerade mir? Wie geht es mir in Bezug auf Jesus, auf andere Menschen, in der Familie, am Arbeitsplatz? Vielleicht gibt es bei dir in der nächsten Zeit einen Punkt, wo du um Buße bitten musst. Oder vielleicht gibt es etwas, wo dich so richtig ärgert, wo du im Bild gesprochen ans Kreuz bringen musst. Vielleicht gibt es einen Menschen, der dir jetzt schon die ganze Zeit im Kopf ist. Und vielleicht fordert dich der Heilige Geist heraus, auf diesen Menschen zuzugehen. Vielleicht dich zu entschuldigen. Oder jemanden mal zu sagen und das Herz zu öffnen, hey, das hat mir wehgetan. Und das tut mir immer weh, wenn du das machst. Ich möchte schließen mit sehr schönen Bibelversen aus Hebräer 4, 15 und 16. Da steht, doch Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Ich möchte noch mal schließen mit einem Gedanken von Dietrich Bonhoeffer. Er hat dieses hier geschrieben und dann sagt er, die Aufgabe von einem Christen ist, Gott Raum zu geben, Raum für das, wo vorher das eigene Wissen um Gut und Böse war. Es ist diese Einladung, Raum zu machen für Jesus in diesen Polen von Ermächtigung und Unterordnung und auch Raum zu machen in diesen Lebensbereichen, wo wir uns wiederfinden. Ich lade uns ein, wir werden zwei Lieder singen, Make Room, schaffe Raum, und dann das Lied, wo ich auch stehe.